So, guten Morgen, Haus des Herrn. Schön, euch zu sehen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc. Wie ihr sehen könnt, hoffe ich, ja, hinter mir klappt alles, sind wir aktuell in der Predigtreihe Journey to Joy. Der Thorsten hat es vorhin schon kurz angesprochen. Journey to Joy, tief verbunden mit Jesus Leben. Indem wir uns gemeinsam den Philipperbrief genauer anschauen. Und vorletzte Woche haben wir von Paulus Kampf und die Freude, die er in diesem Kampf erlebt hat, gehört. Und ich bin mir sicher, dass so wie Paulus diesen Kampf erlebt hat, dass auch du in deinem Leben den ein oder anderen Kampf erlebst. Aber das Geniale ist, so wie es auch bei Paulus war, dass er diesen Kampf nicht alleine gekämpft hat, so ist es auch bei dir. Auch wir kämpfen diesen Kampf nicht alleine. Diesen Brief an die Philipper, den wir uns anschauen, den lesen wir überhaupt nur, weil er nicht alleine war. Weil die Philipper Anteil genommen haben an diesem Kampf. Weil sie Paulus im Gefängnis von Rom finanzielle Unterstützung und Ermutigung durch Epaphroditus geschickt haben. Und aufgrund dessen hat Paulus diesen Brief an die Philipper geschrieben. Und heute Morgen wollen wir uns anschauen, wie wir als Gemeinde, wie du und ich, wie wir als Geschwister diesen Kampf gemeinsam kämpfen können. Und wie wir gemeinsam diese Freude erleben können, nach der wir uns sehnen. Und deshalb möchte ich der Predigt heute Morgen den Untertitel geben, Journey to Joy, nicht alleine, sondern gemeinsam. Unser Predigttext heute Morgen steht in Philipper 1, Vers 27 bis Kapitel 2, Vers 5. Und ich lese euch das vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Manche Stellen werden wir uns nachher auch in anderen Übersetzungen angucken, weil es das erste Mal lese ich aus der neuen Genfer. Und da schreibt Paulus an die Philipper: Aber das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche, oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, einmütig zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Und werdet euch durch nichts von euren Gegnern einschüchtern lassen. An dem allem zeigt sich, dass sie verloren gehen und ihr gerettet werdet. So ist es von Gott selbst gefügt. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Ja, ihr habt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Den Kampf, den ihr miterlebt habt, als ich bei euch war und in dem ich, wie ihr gehört habt, immer noch stehe. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Lasst uns am Anfang nochmal schauen, von was für einem Kampf Paulus hier überhaupt spricht. Er spricht von dem Kampf um des Evangeliums Christi willen. Er spricht von dem Kampf für den Glauben des Evangeliums. Ich glaube, er spricht von all den Angriffen des Teufels, die er auf unser Leben richtet, wo er versucht, uns die Freude zu rauben, die wir in Jesus Christus gefunden haben. In Paulus' Fall war das die Verfolgung zum Beispiel, die er in Philippi erlebt hat, dass er gefangen genommen und ausgepeitscht und ins Gefängnis gebracht wurde, dass er am Ende aus der Stadt geworfen wurde. Und so wie er es auch in Caesarea erlebt hat, im Gefängnis, in Rom, von wo er jetzt diesen Brief schreibt, sitzt er im Gefängnis. Und er schreibt an anderer Stelle von all den Leiden und den Kämpfen, die er erlebt, weil er Jesus Christus nachfolgt. Und viele, viele unserer Geschwister in dieser Welt, die Jesus Christus nachfolgen, erleben das Gleiche heute. Wir haben das große Glück und die große Gnade von Gott, dass wir hier sitzen, dass wir nicht politisch verfolgt werden, dass wir nicht im Gefängnis sitzen oder hingerichtet werden, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Aber vielleicht sieht der Kampf in deinem Leben so aus, dass du von Freunden, von Arbeitskollegen belächelt wirst, vielleicht verachtet wirst, für dumm verkauft wirst, ja irgendwie nicht so mit dazugehörst, weil Jesus Christus Herr über dein Leben ist. Vielleicht ist es so, dass Teile deiner Familie keinen Kontakt mehr mit dir haben wollen, weil Jesus Christus dein Herr ist. Vielleicht haben sie sich von dir abgewandt. Vielleicht hast du deinen Job verloren oder aufgegeben, weil du gesagt hast, das kann ich nicht mit meinem Leben, mit Jesus Christus vereinbaren. Ich kann das nicht leisten, was von mir verlangt wird, weil es nicht mit dem übereinstimmt, was Jesus Christus mich lehrt. Vielleicht ist der Kampf in deinem Leben, dass dein Partner dich verlassen hat, weil du Jesus Christus kennengelernt hast und er deine Nummer eins geworden ist. Vielleicht ist es der Kampf gegen eine bestimmte Sünde, vielleicht ist es der Kampf gegen Zweifel, die immer wieder kommen und diesen Glauben an Jesus Christus von dir wegziehen wollen. Vielleicht ist es der Kampf einfach gegen deine fleischliche Natur, die einfach gegen das strebt, was der Heilige Geist in deinem Leben machen möchte. Die dir sagt, ach, lehn dich zurück, mach's dir bequem. Du musst es nicht ganz so genau nehmen. Ich glaube, was Paulus hier meint, müssen wir nicht nur auf Gefängnis oder Verfolgung beziehen, sondern es ist der Glaubenskampf an sich, in dem wir alle stehen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Wir lesen, Kampf und Leiden gehören zum Leben eines Christen dazu. Und Paulus schreibt hier sogar, sie sind ein Geschenk. Es ist eine Gnade Gottes, ein Geschenk Gottes, an Jesus Christus zu glauben und für Jesus Christus zu leiden. Kampf gehört zum Leben eines Christen dazu. Aber das Coole ist, egal in welchem Kampf du dich in deinem Leben gerade befindest, möchte ich dir heute Morgen eine Ermutigung mitgeben, die Paulus uns hier zuspricht. Und zwar, egal in welchem Kampf du dich um Christi willen befindest, du kämpfst nicht allein. Er schreibt den Philippern hier, sie sollen einmütig zusammenstehen. Sie sollen Seite an Seite für den Glauben kämpfen. Aber wie kommt es dazu? Was sorgt dafür, dass die Philipper und dass auch wir, dass wir fest zusammenstehen und dass wir Seite an Seite für den Glauben, für das Evangelium kämpfen? Wer von euch verfolgt zurzeit die Olympischen Winterspiele? Oh, ein paar, mehr als ich gedacht habe. Cool. Ich verfolge sie nicht, ich verfolge nur den Medaillenspiegel. Aber vielleicht geht es nicht nur denen von euch wie mir, die das auch wirklich gucken, sondern vielleicht geht es auch dem Rest so, wenn sie dieses folgende Bild seht, dass Freude in euch aufkommt. Ja, ich höre schon, Freude, sehr gut. In mir löst es Freude aus, wenn ich das sehe. Ich bin da meilenweit von weg, also eine gemalte Medaille zu gewinnen, davon bin ich meilenweit, aber auch von diesem Ort, wo das passiert, nämlich von Korea. Aber trotzdem, auch wenn ich das nicht jetzt live irgendwie gucke, fieber ich doch mit. Ich weiß so, heute sind so die und die Entscheidungen, da sind deutsche Athleten, die könnten was gewinnen und irgendwie nehme ich Anteil an diesem Wettkampf, den sie haben. Und wenn sie dann was gewinnen, dann freue ich mich mit ihnen mit. Und wenn sie nichts gewinnen, dann bin ich genauso enttäuscht. Im Endeffekt ist mir egal, wie viel irgendeine andere Nation, die hier aufgelistet ist, wie viele Medaillen die gewinnt, solange es weniger sind, als Deutschland gewinnt. Das ist wichtig. Aber warum leide ich mit diesen Athleten mit? Warum kämpfe ich mit denen mit? Warum freue ich mit denen mit, wenn die gewinnen? Ich glaube, das liegt daran, dass mich was mit ihnen verbindet. Und zwar ein Stück gemeinsame Identität. Ja, sie haben dasselbe Heimatland wie ich. Und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen von euch Frankreich, die Schweiz, wer immerhin noch in den Top 10, in irgendein Land, wo ihr sagt, hey, da fühle ich mich verbunden, warum auch immer. Aber besonders bei Olympia habe ich das Gefühl, dass auch für die Athleten es so ein bisschen im Vordergrund steht, für ihr Land diese Medaillen zu gewinnen. Am Anfang laufen sie ein mit der riesigen Fahne ihres Landes. Wenn sie Medaillen gewinnen, hüllen sie sich ein in ihre Nationalfarben. Nicht der einzelne Gewinn ist wichtig, sondern im Endeffekt die Position, die du im Medaillenspiegel erreichst, weil sie alle zusammen gewinnen. Die Athleten dort vor Ort und auch die Zuschauer hier zu Hause, die haben irgendwie Anteil daran. Die erleben diesen Wettkampf gemeinsam und sie haben ein gemeinsames Ziel, nämlich diese gute Platzierung im Medaillenspiegel. Diese gemeinsame Identität schafft Zusammenhalt in diesem Wettkampf und schafft ein gemeinsames Ziel. Und etwas ganz Ähnliches spricht Paulus hier in Vers 27 als Grundlage für den gemeinsamen Kampf an. Er schreibt in der Neuen Genfer, es ist übersetzt, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Und in der Elberfelder Übersetzung, wandelt würdig des Evangeliums Christi. Und im Griechischen benutzt Paulus einen Ausdruck, der aus der Politik kommt, wenn er von lebt so oder wandelt so spricht. Und dieser Ausdruck heißt so viel wie Bürger sein. Seid Bürger des Reiches Christi, lebt so, wie es sich für Bürger dieses Reiches gehört. Und warum wählt Paulus hier diesen politischen Ausdruck? An anderer Stelle benutzt er ein anderes Wort, wenn er von wandeln und leben einfach spricht. Und hier benutzt er ganz bewusst diesen Ausdruck. Aber warum? Dazu müssen wir uns ein bisschen den Hintergrund der Philipper anschauen. Philippi ist eine Stadt oder eine Gemeinde, die im damaligen Makedonien lebt, im heutigen Teil von Griechenland. Und es ist zur Zeit des Paulus eine römische Kolonie. Es ist nicht eine Kolonie, wie wir sie jetzt so kennen von den Franzosen in Afrika, sondern es ist eine sogenannte Bürger- oder Veteranenkolonie. Ich wechsle. Und was ist so eine Bürger- oder Veteranenkolonie? Das heißt, dass der römische Kaiser, als er diese Gebiete erobert hat, römische Veteranen, römische Söldner, römische Soldaten genommen hat, und zwar zu Hunderten, und an diesen neuen Ort verpflanzt hat. Meistens wichtige strategische Punkte. Philippi war also mehr so eine römische Enklave. Die Menschen, die dort lebten, waren Römer. Und das war auch das Lebensgefühl, das man dort spüren könnte. Wir sind Römer. Das war ihre Identität und die wurden in allem ausgedrückt, in allem gezeigt. Alles dort, mitten in Makedonien, war römisch, in Philippi vorgemerkt. Also inmitten in Makedonien war alles, was sich in Philippi abgespielt hat, römisch. Die Feste, die sie gefeiert haben, die Sprache, die sie gesprochen haben, die Gesetze, die Regierung, die Gerichte. Soweit, dass Zeitzeugen damals von Philippi geschrieben haben als Rom im Kleinformat. Ja, das Wichtigste für einen Philipper war sein römisches Bürgerrecht, war es Römer zu sein. Und das hat er auch weit entfernt von seiner Heimat, von Rom, ausgelebt. Und wenn Paulus also hier schreibt, wandelt würdig des Evangeliums Christi, dann meint er damit, ihr seid Bürger des Reiches Christi. Die Gesinnung Christi soll in allem in eurem Leben zum Ausdruck kommen. Lebt mit dieser Bürger des Reiches Christi-Mentalität. In den Philippern war klar, mein Bürgerstatus beeinflusst mein gesamtes Leben. Wir leben hier als Römer in Makedonien, aber was uns bestimmt, ist dieser römische Bürgerstatus. Und deshalb haben sie verstanden, wenn ich hier als Christ, als Bürger des Reiches Christi lebe, in einer fremden Welt, dann muss es trotzdem in allem in meinem Leben zum Ausdruck kommen. Das war für sie natürlich, das war für sie selbstverständlich, weil das ihre Identität ausgemacht hat. Es ging nichts über das Bürgerrecht, das sie hatten. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du ein Christ bist, dann ist das deine Identität. Das ist dein Bürgerstatus und der sollte dein gesamtes Leben bis in die letzte Fuge bestimmen. Und deshalb schreibt Paulus hier auch dann weiter, wenn wir in diesem Bewusstsein, in dieser Gesinnung leben, dass wir Bürger des Reiches Christi sind, dann stehen wir automatisch fest zusammen. Weil sich das in unser ganzes Leben auswirkt, auch in den Kampf, den wir führen. Wir kämpfen automatisch diese Kämpfe nicht alleine, wenn wir uns unseres Bürgerstatus bewusst sind. Wenn wir uns dieser Gesinnung bewusst sind, die wir in Christus Jesus haben. Und was ist diese Gesinnung, von der Paulus hier spricht? Wir lesen davon in den Versen 3 bis 5, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und in manchen Übersetzungen steht, wie hier, ein Doppelpunkt am Ende. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und was in den folgenden Versen folgt, ist der Christus-Hymnus, den wir uns ganz am Anfang der Predigtreihe angeschaut haben und den wir gehört haben. Wo wir gelesen und gehört haben, Jesus gab seine göttlichen Rechte auf, um auf diese Welt zu kommen, um uns gleich zu werden, um uns zu dienen. Er gab sein Leben auf am Kreuz für deine und für meine Schuld, für deine und meine Vergehung, für deine und meine Sünden, die uns von Gott getrennt haben. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, für die wir im Endeffekt auch kämpfen. Und das ist die Gesinnung Christi, geprägt von Demut, geprägt von Liebe und geprägt von Opferbereitschaft. Jesus gab sein Leben für dich auf. Und das soll dein Vorbild sein. Diese Gesinnung sollst du haben, den anderen höher zu achten als dich selbst. Auf die Dinge des anderen zu schauen, statt auf deine Angelegenheiten. Jesus Christus sagt, der hat die größte Liebe, der sein Leben aufgibt für seine Freunde. Das ist die Gesinnung Christi, das ist, was Jesus für dich getan hat. Wie kann das bei uns aussehen? Wie kann es in dieser Gemeinschaft, in dieser Gemeinde aussehen, sein Leben aufzugeben für seine Freunde? Wo bist du bereit, etwas für andere aufzugeben, sei es in Finanzen, sei es in Zeit, sei es in Gebet, um sie höher zu achten als dich selbst? Vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, in deiner Hausgruppe oder hier jemand aus dem Gottesdienst, den du näher kennst, wo du weißt, hey, bei dem läuft es finanziell einfach nicht so gut. Der muss drauf achten. Das ist immer ein bisschen knapp. Und vielleicht kann die Person oder dieses Paar oder diese Familie nicht so häufig an gemeinsamen Essen teilnehmen, wenn es heißt, hey, lass uns was essen gehen nach dem Gottesdienst. Und vielleicht ist es die Möglichkeit für dich, ihn höher zu achten oder sie höher zu achten als dich selbst, wenn du sie einlädst zum Essen, zum Kino, um Teil dieser Gemeinschaft sein zu können. Vielleicht weißt du von jemandem, der vielleicht unverschuldet gerade in Geldproblemen steckt und einfach eine bestimmte Summe braucht und die er gerade selbst nicht aufbringen kann. Und vielleicht ist es genau die Summe, die du gespart hast für deinen Urlaub nächstes Jahr oder dieses Jahr. Und vielleicht kannst du die Person höher achten als dich selbst, wenn du sagst, okay, ich verzichte, ich gebe auf, ich gebe einen Teil meines Lebens auf, um dieser Person zu dienen. Vielleicht ist es, wenn du eine Person hast in deinem Leben, wo du weißt, die ist häufig einsam, die hat nicht so viele Kontakte und sagst, okay, ich bin platt, ich komme nach Hause, ich würde am liebsten mich einfach nur aufs Sofa hängen, aber du nimmst dir diese Zeit, wo du eigentlich denkst, die steht dir zu, weil du ja so hart gearbeitet hast und nimmst die und schenkst die dieser Person, gehst mit ihr spazieren, gehst mit ihr einen Kaffee trinken, gehst mit ihr ins Kino, was auch immer. Vielleicht bist du super begabt in praktischer Hilfe und du kennst jemanden, der hat irgendwie eine neue Küche oder eine neue Waschmaschine oder einen neuen Schrank und die kriegt es halt nicht hin alleine, diese Person. Und du sagst, okay, ich bin super platt, aber ich raff mich auf und ich gehe dahin und helfe damit. Ich achte das Leben dieser Person höher als meine Bequemlichkeit und meine Freizeit. Vielleicht hast du ein Paar in deinem Umfeld, das kleine Kinder hat und die haben schon lange keinen Arm mehr zusammen gehabt. Und es kann sein, du kannst sie höher achten dadurch, dass du sagst, ich tausche mein schönes Bad in der Badewanne mit einem Glas Rotwein ein gegen zwei kleine Kinder, auf die ich aufpasse. Vielleicht liegen die auch schon im Bett und du kannst dann trotzdem Film gucken. Egal. Die Frage ist, denkst du an die anderen? Auch wenn sie dir was erzählen, dass eine Prüfung anstand, ein Gespräch anstand, dass sie herausgefordert hat, dass es schwierig war. Denkst du daran, wenn sie dir das erzählen? Kommt es dir wieder in Erinnerung? Rufst du die Person an oder fragst du nach, hey, wie ist es denn gelaufen? Interessierst du dich dafür? Und vielleicht als letztes betest du dafür. Sind diese Menschen, die hier sitzen, Prioritäten in deinem Gebetsleben? Oder ist es mehr dein Leben, die Dinge, die du noch nicht hinkriegst, die Dinge, die du brauchst Oder achtest du die anderen höher als dich selbst und sie kommen vor dir und du leistest Fürbitte? Frag dich selbst, egal auf welche Art und Weise, liebst du deine Geschwister? Liebst du die Menschen, die hier um dich rumsitzen? Achtest du sie höher als dich selbst? Lebst du in dieser Gesinnung Christi? Paulus sagt, wenn wir in dieser Gesinnung, in dieser Gemeinschaft, also in dieser Gesinnung Christi in Gemeinschaft leben, dann sind folgende Dinge ganz normal in der Gemeinde. Er sagt in Vers 1, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen. Und er meint da nicht, ja, falls es das bei euch gibt, sondern er meint, hey, das gibt es doch schon bei euch. Das ist doch schon bei euch da, das weiß ich doch. Das ist Teil eures Lebens, weil ihr Jesus Christus nachfolgt. Es ist normal, dass ihr einander in Christus ermuntert. Und das Wort, das im Griechischen steht, heißt so viel oder kann bedeuten ermahnen und es kann bedeuten ermutigen. Wir sollen einander in Christus ermutigen und ermahnen. Auf die Art und Weise, wie Jesus Christus das tat, nämlich demütig. Nicht, weil ich der Person irgendwie was vorhalten will, sondern weil ich sie hochheben möchte. Wir sollen Trost der Liebe unter uns haben. Die Liebe, die wir erfahren haben von Jesus Christus, sollen wir weitergeben, um Menschen, die Leid erfahren, zu trösten. Sie daran zu erinnern, was die Wahrheiten Jesus Christus sind, wenn sie in dunklen Zeiten sind. Zu wissen, es gibt immer einen Trost. Ja, wir erleben übernatürliche Gemeinschaft des Geistes. Weil der Heilige Geist in uns lebt, können wir eine Gemeinschaft haben, die über all das natürliche und menschliche Maß, das wir sonst erleben, hinausgeht. Und wir sollen herzliches Mitleid und Erbarmen haben. Wirklich mitzuleiden, mitzufühlen, so wie Jesus Christus es tat, wie wir es immer wieder von ihm lesen. Ist das der Standard in deinem Leben? Gibst du Ermutigung weiter? Ermahnst du in Jesu Liebe? Tröstest du? Pflegst du Gemeinschaft? Leidest du und fühlst du mit? Ja, für Paulus war das schon fast die Grundlage. Und er schreibt weiter in Vers 2, wenn ihr das schon alles habt, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Oder in einem neuen Genfer, nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Paulus sagt, wenn ihr schon aufgrund eurer Gesinnung all diese Dinge vorherrschen habt, Ermunterung, Trost, Gemeinschaft, Mitleid, Erbarmen, dann macht meine Freude vollkommen, indem ihr eine Einheit seid. Eine Einheit mit einer Gesinnung, mit einer Liebe, mit einem Ziel. Das ist das, was die Freude in Paulus' Leben vollkommen machen würde. Das ist das Ziel, das wir als Gemeinde erreichen sollen, eine Einheit zu sein. Mit einer Gesinnung, mit einer Liebe, mit einem Ziel, nämlich Jesus Christus zu verherrlichen in allem, was wir tun. Wir sollen eine Einheit sein. Und wenn ich an eine Einheit denke, dann muss ich immer automatisch an so eine militärische Einheit denken. Ja, wir reden auch, wir sind in einem Kampf, von daher liegt es nahe. Und was sich mir in den Kopf kommt, vielleicht auch manchem von euch, ist die makedonische Phalanx. Kennt bestimmt der ein oder andere von euch, oder? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, die ist extrem berühmt geworden. Vielleicht erinnern sich manche unter Alexander dem Großen. Ja, dem makedonischen Feldherrn, der Makedonien zu dieser Zeit zu einem Weltreich gemacht hat. Und mitentscheidend war diese Phalanx, diese Einheit. Diese Lanzenträger mit ihren meterlangen Lanzen, die in Reihe und Glied gestanden sind und die ihre Kampfkraft dadurch entwickelt haben, dass sie geschlossen gestanden sind. Sie sind alle in eine Richtung gegangen. Sie hatten alle die gleichen Bewegungsabläufe. Es herrschte blindes Verständnis unter ihnen. Getrennt voneinander waren diese Kämpfer hoffnungslos verloren in jedem Kampf. Mit so einer Lanze ausgestattet, die ein paar Meter lang ist, hast du keine Chance, wenn der schlechteste römische Schwertkämpfer auf dich zukommt. Du hast keine Chance, du hast kein Werkzeug mehr, du hast diese Lanze. Die bringt dir nichts, wenn einer einen Meter neben dir steht. Aber solange die Geschlossenheit herrschte, solange diese Einheit zusammen war, war die nahezu unüberwindbar. Die Gegner sind angerannt und sind abgeprallt. Und genauso wie diese Phalanx eine Einheit ist, genauso sollen auch wir als Gemeinde Christi eine Einheit sein. Aufgrund unserer gemeinsamen Identität sollen wir eine Einheit sein, mit einer Gesinnung, mit einer Liebe und mit einem Ziel. Wisst ihr, was Jesu Gebet war für die Gemeinde, bevor er gefangen genommen worden ist im Garten Gethsemane? Er hat gebetet zu Gott dem Vater: Lass sie eins sein, wie wir eins sind. Ganz runtergebrochen. Lass sie eins sein, wie wir eins sind. So wie Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist eins sind, perfekt, vollkommen, so sollen wir als seine Nachfolger eine Einheit sein. Das ist, was Gott sich für sein Leib gedacht hat. Absolute Einheit. Einheit, aber eben nicht Gleichheit. Wir sollen eine Einheit sein, aber wir haben unterschiedlichste Aufgaben. Ja, wie bei einem Körper. Jetzt habe ich hier das Mikro in der Hand, da geht es ein bisschen schwieriger, aber hast du schon mal jemanden gesehen, der schnell zu rennen versucht hat und dabei seine Hände auf dem Rücken hatte? Also ich muss jetzt kurz das Mikro kurz wegmachen, ihr hört mich nicht, ihr seht mich jetzt nur, also ungefähr so. Ihr habt erwartet, dass es so bescheuert aussieht. So wird niemand olympisches Gold gewinnen. Niemand. Keiner wird einen 100-Meter-Lauf gewinnen. Sondern was machen die? Die gehen in die Hocke und dann laufen sie, ich werde es nicht vormachen, ich werde nämlich nie olympisches Gold gewinnen, die laufen mit ihrem ganzen Körper. Die Arme müssen ihren Teil beitragen, damit diese Aufgabe erfüllt werden kann. Jeder Teil des Körpers muss seinen Teil beitragen. Wir brauchen einander. Wir sind eine Einheit und wir brauchen einander. Wir brauchen jeden Teil. Ich finde es genial, es war nicht abgesprochen, aber Thorsten hat dieses T-Shirt an. Ich bin ein Teil des Wir. Das ist genau der Punkt. Wahrscheinlich hat Thorsten es geplant und mich einfach im Dunkeln gelassen. Aber du bist ein Teil des Wir und wir brauchen dich. Ich brauche euch. Das ist der erste Punkt heute Morgen auf unserer Reise hin zur Freude. Gemeinsamer Kampf. Du kämpfst nicht alleine. Und wozu führt uns dieser gemeinsame Kampf? Wozu führt uns diese Einheit, die wir erleben, diese gegenseitige Ermunterung, diese gegenseitige Liebe, dieser gegenseitige Trost? Das führt uns zu gemeinsamer Freude. Das ist der zweite Punkt. Gemeinsame Freude. Du bist nicht alleine auf dieser Reise. Journey to Joy. Du bist nicht alleine auf dieser Reise. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu in seinem Buch Gemeinsames Leben: Die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Christliche Gemeinschaft ist eine Quelle unvergleichlicher Freude. Wie geht es dir, wenn du das hörst? Ist Gemeinschaft mit anderen Christen, ist Gemeinschaft mit diesen Leuten, die hier um dich herum sitzen, eine Quelle der unvergleichlichen Freude für dich? Oder ist es doch mehr so eine lästige Notwendigkeit, wo du weißt, es ist richtig? Ist es wirklich eine unvergleichliche Freude für dich? Bonhoeffer schreibt weiter: Es wird leicht vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus dem Reiche Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann, dass es nur eine kurze Zeit sein mag, die uns noch von der tiefsten Einsamkeit trennt. Ist dir bewusst, dass diese Gemeinschaft ein Gnadengeschenk Gottes an dich ist? Dass sie nicht selbstverständlich ist, so wie wir sie häufig nehmen? Bonhoeffer wusste das. Er hat in ein bisschen einer anderen Zeit gelebt als wir. Ich weiß nicht, wer von euch Dietrich Bonhoeffer kennt. Evangelischer Theologe zur Zeit des Nationalsozialismus. führender Teil der bekennenden Kirche, die in dieser Zeit für Jesus Christus aufgestanden ist und die gesagt haben, so wie es hier gerade läuft, so geht es nicht mit Jesus Christus vereinbar. Und er wusste, er hat dieses Buch geschrieben, als die Gemeinschaft, in der er gelebt hat, damals diese Gemeinschaft von Predigtschülern, die er hatte, als sie geschlossen wurde vom Nationalsozialismus, er wusste, okay, so langsam wird es ernst. Es kann passieren, dass diese Gemeinschaft, die bisher vielleicht selbstverständlich war, dass sie auf einmal weg ist. Und seine Worte waren ein Stück weit prophetisch für sein Leben, denn weil er für Jesus Christus aufgestanden ist, wurde er gefangen genommen, wurde in Einzelhaft gesetzt, wurde am Ende hingerichtet. Und er hat genau das erlebt, was er hier geschrieben hat, dass er ohne diese körperliche christliche Gemeinschaft gelebt hat. Ja, er war mit Sicherheit nicht alleine. Aber diese körperliche Gemeinschaft, diese leibliche Gegenwart anderer Christen, da hat er gewusst, es ist ein Gnadengeschenk Gottes und es ist nicht selbstverständlich und es kann mir genommen werden. Aber was er noch mehr wusste, ist, christliche Gemeinschaft ist eine Quelle der unvergleichlichen Freude. Ja, vielleicht kennt ihr das deutsche Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und das ist ja genau das, was wir erleben in christlicher Gemeinschaft. Wir haben gehört, wir sind als Gemeinde ein Leib. Wir erleben Freude und Leid gemeinsam. Wir erleben alles gemeinsam. Die Bibel sagt, wenn ein Teil leidet des Körpers, dann leiden alle anderen mit. Aber was meint Bonhoeffer hier, wenn er sagt, wir sind füreinander eine Quelle der unvergleichlichen Freude? Wie entsteht diese Freude durch diese Gemeinschaft? Und dazu möchte ich mit euch kurz angucken, was Paulus schreibt im Philipperbrief über die Freude, die er erlebt und was diese Freude bewirkt. Er schreibt, er erlebt Freude, wenn er sieht, wie seine Geschwister das Evangelium Christi verkünden. Ob aus guten oder schlechten Motiven, das haben wir vor 2 Wochen gehört, ist egal, aber er erlebt diese Freude, weil er sieht, wie durch das Evangelium Menschen zu Jesus Christus finden, wie Menschen zu dieser Familie hinzukommen, hineingeboren werden. Und das ist wie bei jeder menschlichen Familie, wenn es Nachwuchs gibt, wenn ein Baby neu in die Familie kommt, dann ist Freude da. Dann freuen sich die Großeltern und dann freuen sich die Onkels und die Tanten und die größeren Geschwister und die Freunde. In der Regel freuen sich alle mit. Das ist ein Teil der Freude, die entstehen kann in dieser Gemeinschaft, wenn wir sehen, dass Jesus Christus verkündigt wird. Er erlebt Freude, schreibt er weiter, durch den wachsenden Glauben in den Leben seiner Geschwistern. Und ich glaube, dass er erlebt diese Freude, weil er sich wirklich von Herzen mit ihnen mitfreut, dass sie Jesus Christus, den er als seinen größten Schatz gefunden hat, ihn besser kennenlernen, weil er weiß, ihr Leben wird besser, je besser sie Jesus Christus kennen. Und weil Jesus Christus damit mehr verherrlicht wird. Und wenn wir Jesus Christus als unseren größten Schatz haben, dann entsteht Freude in uns, wenn Jesus Christus verherrlicht wird. Und wenn ich sehe, wie ihr Jesus Christus nachlauft, dann müsste das Freude mit mir entwickeln, weil Jesus Christus verehrt wird, weil Jesus Christus gepriesen wird, weil er groß gemacht wird. Was sind noch Gründe für Freude in dieser christlichen Gemeinschaft? Ich glaube, ein großer Punkt für Freude, die wir erleben können, in dieser Gemeinschaft ist Vorfreude, die geweckt wird, weil Gemeinde ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit ist. Weil so wie wir hier sitzen, das ein Vorgeschmack ist für die Ewigkeit. Weil wir in dieser Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, mit unseren Brüdern, mit unseren Schwestern Gemeinschaft mit Jesus Christus erleben. Weil Jesus Christus in jedem Einzelnen lebt. Wenn du Gemeinschaft mit deinem Bruder hast, hast du Gemeinschaft mit Jesus Christus, der in ihm lebt. Ist es nicht krass, in jedem von euch, der hier sitzt, der Jesus Christus nachfolgt, lebt Jesus Christus. Wenn ich Gemeinschaft mit euch habe, dann habe ich Gemeinschaft mit Jesus Christus. Warum sollte ich nicht den ganzen Tag mit euch rumhängen wollen? Dann hänge ich mit Jesus Christus rum. Was kann es Besseres für mein Leben geben? Wenn Jesus die Quelle deiner Freude ist, das haben wir vor ein paar Wochen gehört. Wenn Jesus Christus die Quelle deiner Freude ist und er in deinen Geschwistern lebt, dann werden sie zur Quelle der unendlichen Freude für dich. Und diese Freude, die wir erleben in Gemeinschaft, die ist nur möglich durch Jesus Christus. Sie ist in ihm und durch ihn möglich. Er ist das verbindende Moment Wir würden so hier nicht zusammensitzen, wenn Jesus Christus nicht da wäre. Und er hat diese Gemeinschaft auch überhaupt erst möglich gemacht. Dadurch, dass er uns frei gemacht hat von unserem Egoismus, unserer Selbstsucht und uns ermöglicht, überhaupt in diese Einheit, in diese Verbindung zueinander einzutreten. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt christlicher Gemeinschaft. Jesus Christus ist der, der uns zu einer Familie macht. Und man sagt ja immer so schön, Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Aber das Coole ist, bei Geschwistern, egal wie unterschiedlich sie sein mögen, die Liebe, die unter ihnen herrscht, die entsteht nicht unbedingt deshalb, wer diese Geschwister sind, wie ihr Charakter ist oder was sie tun, wie gut sie in etwas begabt sind, sondern diese Liebe entsteht durch die Gemeinsamkeit, die sie haben, nämlich durch ihre Eltern. Auch wenn sie sonst grundverschieden sind. Und weil Gott unser gemeinsamer Vater ist, weil Jesus Christus unser gemeinsamer großer Bruder ist, sind wir Geschwister, sind wir eine Familie. Jesus Christus ist der Grund für die Liebe, die unter uns herrscht, und er ist der Grund für die Freude, die wir füreinander sind. Ich möchte ein paar Leute nach vorne rufen. Gleich mal den Gidi, der sitzt schon hier vorne. Dann haben wir noch Nasira, den Holm, der kann auch gleich mitkommen. Dann haben wir die Lynette, bitte mal nach vorne. Den Nikolai, die Claudia, die Marita, den Vincent und den Donald. Stellt euch mal in der Reihe vor und guckt die tollen Menschen da an. Oder besser, lasst sie mal euch angucken. Diese Menschen, die hier stehen, die sind komplett unterschiedlich. Die haben einen unterschiedlichen Charakter. Die sind aus unterschiedlichen Lebenssituationen heute Morgen hierher gekommen. Die haben eine unterschiedliche Herkunft, ein unterschiedliches Alter, unterschiedliche Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Die haben unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Hobbys, unterschiedliche Leidenschaften. Wahrscheinlich ist alles unterschiedlich. Aber sie haben eine Sache gemeinsam. Und das ist Jesus Christus. Und das ist, was sie zu einer Einheit macht, was sie zusammenschweißt, was sie gemeinsam diesen Glaubenskampf kämpfen lässt, was sie gemeinsam Freude erleben lässt. Eine Sache, Jesus Christus, der die unterschiedlichsten Menschen und nicht nur die, uns alle, die wir hier sitzen und ihm nachfolgen, der uns zu einer Einheit macht. Ich finde es genial. Ich finde es genial, wie krass Jesus Christus ist. Dass er uns, diesen Chaotenhaufen, nimmt, uns zusammenschmeißt, so unterschiedlich wir sind, in diesen Topf und sagt, ihr seid eine Familie. Ihr seid ein Leib. Ihr seid eine Einheit. Ihr dürft euch gern wieder setzen. Vielen Dank. Ich habe gerade gesagt, sie sind nicht die einzige Einheit hier, sondern wir sind diese Einheit. Schau dich heute Morgen wirklich mal um. Mach das jetzt mal. Dreh dich mal um, nach rechts, nach hinten, nach vorne, nach links und guck dir diese Leute an. Die meisten sind nicht in Bewegung. Guckt euch um. Guck diese Leute an. Das ist deine Familie. Das sind deine Brüder und Schwestern. Also die verstehen sich schon echt gut da vorne. Sehr schön. Das ist deine Familie. Das sind deine Brüder und Schwestern. Und jetzt frag dich ganz ehrlich für dich selbst. Psst. Wenn das deine Familie ist, wenn du diese Leute anguckst und nicht nur die, die gerade neben dir sitzen, vielleicht musst du ganz weit weg gucken auf der anderen Seite vom Saal, aber frag dich, liebst du diese Menschen? Kennst du sie überhaupt? Teilst du dein Leben mit ihnen? Oder zumindest mit einem Teil von ihnen, der vielleicht in deiner Hausgruppe ist, in deiner Minigruppe, mit dem du hier Gemeinschaft hast beim Kaffeetrinken? Teilst du dein Leben mit ihnen? Teilst du dein Innerstes mit ihnen? Nicht mit jedem von uns, aber mit manchen. Teilst du deine Kämpfe? Teilst du deine Freuden mit diesen Menschen? Sind diese Menschen, so wie sie hier sitzen, ein Grund der unvergleichlichen Freude für dich? Oder bist du manchmal doch eher genervt von dem einen oder anderen, wo du denkst, den Spruch hätte er sich echt sparen können? Oder Gott, der ist schon wieder in der Hausgruppe. Ey, dann raubt mir echt den letzten Nerv mit seinen unqualifizierten Aussagen. Ja, wo bist du stolz gegenüber diesen Menschen? Wo achtest du dich höher als sie, statt sie höher als dich? Wo denkst du, wenn ich die Sache in meinem Leben hätte, da würde ich locker mit fertig werden? Wo bist du vielleicht eifersüchtig und achtest ihn irgendwie höher, aber auf eine ganz falsche Art und Weise? Wo denkst du, oh Mann, so gut würde ich auch gern singen können, dass ich hier oben auf der Bühne stehen kann und in diesem Lobpreisteam mitwirken kann? Oder vielleicht bist du eifersüchtig auf die Freuden in dem Leben des anderen, über seinen tollen Job, über das Geld, das er verdient, über das Haus, das er sich gekauft hat, über seine tolle Frau oder ihren tollen Mann. Und du freust dich nicht von Herzen mit dieser Person über das Glück in ihrem Leben, sondern eigentlich denkst du, oh Mann, das hätte ich auch gerne. Vielleicht bist du manchmal sogar schadenfroh und denkst dir, okay, ich habe so viel Mist in meinem Leben erlebt, eigentlich ist es auch ganz fair, dass bei dir auch mal was Schlimmes passiert. Und du leidest nicht mit, wenn ein anderer Leid hat, weil es dich irgendwie kalt lässt. Weil du sagst, ja, das shit happens. Auch mal bei dir. Frag dich, ist diese Gemeinschaft mit anderen Christen anstrengend für dich? Oder ist es wirklich diese unvergleichliche Freude? Dankst du Gott von Herzen für dieses Gnadengeschenk, deine Geschwister, die hier sitzen? Jesus hat uns zusammengestellt als ein Leib, als eine Einheit in gemeinsamem Kampf, in gemeinsamer Freude. Und wir sind auf dieser Reise eben nicht alleine, sondern gemeinsam unterwegs. Jesus Christus, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du der Mittelpunkt von uns bist, Herr. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns so unterschiedlich wir sind, verbindet und der es uns möglich macht, gemeinsam in diesen Kämpfen zu stehen, dass wir nicht alleine stehen, sondern gemeinsam, Herr. Dass wir diese Freude, die wir erleben, teilen und sie sich dadurch vermehrt. Diese Freude an dir, Jesus Christus, die wir haben. Ich bitte dich, dass du in uns das noch vermehrst, Herr. Dass du in uns diese Gesinnung, die in dir ist, diese demütige, liebende, opferbereite Haltung vermehrst und verstärkst, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns eins sein lässt, wie du eins bist. Ich bitte dich, dass wir auch deine Freude vollkommen machen, weil wir wie eine Einheit dastehen. Ich bitte dich, hilf uns, wo wir das nicht schaffen. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Jesus Christus, deinen Heiligen Geist, der in uns nicht nur diesen Glauben, diese Gesinnung bewirkt, sondern auch das Leben, das Ausführen damit, Herr. Wir bekennen, wir sind weit entfernt von dem, wo wir sein sollten, aber wir preisen dich für dieses Gnadengeschenk, für diese Gemeinde, für Haus des Herrn hier vor Ort, für die Leute, mit denen wir wirklich körperliche Gemeinschaft leben. Ich danke dir, Gott, du bist genial, du bist gut, Jesus Christus. Und ich bitte dich, hilf uns, diese Reise zur Freude gemeinsam zu erleben und diese Freude zu finden. Amen.